Wer von euch ist schon mal über eine rote Ampel gefahren? Okay, nein. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ah. Okay, das war auch mein Sinn. Ich habe mir euch alle gemerkt. Eine rote Ampel ist nicht gleich eine rote Ampel. Manchmal hat man einen guten Grund, man hat es halt eilig. Und manchmal fährt man halt drüber, weil es eine Baustellenampel und man hat schon so lange gestanden und es passiert ja sowieso nichts. Manchmal steht hinter einer Ampel auch ein Blitzer, der dich dann blitzt und du kriegst eine hohe Strafe und den Führerschein weg. Ab und zu mal hast du nicht aufgepasst und die Kreuzung ist so sehr befahren, dass du einen Unfall baust. Und ich wette, wenn man sich mal die Nachrichten durchsieht, hat mit Sicherheit schon jemand auch einen Unfall gehabt, der tödliche Konsequenzen hatte. Also eine Ampel zu überfahren, ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe bis auf Strafen und Führerschein weg, weil ich mich in München verfahren habe, eher wenig Konsequenzen gehabt tatsächlich. Und das Schlimme ist, wir gehen mit Sünde auch oft so um. Ich gehe mit Sünde oft so um. Sünde ist manchmal für uns wie so eine rote Ampel. Wir sündigen und es passiert eigentlich nichts. Keine Konsequenzen, keine Strafe. Vielleicht weiß es nicht mal irgendjemand. Gar niemand hat es gemerkt. Puh, Glück gehabt. Und dann gibt es natürlich Sünden, wie so eine rote Ampel. Da hat man das Gefühl, oh, jetzt hat mich Gott bestraft. Oder wer auch immer, die Eltern, die Kinder bestraft. Und ab und zu mal merkt man, oh je, das, was ich jetzt getan habe, das hatte wirklich weitreichende Folgen, schwere Konsequenzen. Also eine Sünde, ein Fehlverhalten, das wirklich mir und anderen geschadet hat. Vielleicht sogar irreparable Schäden verursacht hat. Sei es in einer Beziehung, sei es irgendwie, dass man merkt, es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich rede. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja selbst Menschen, die von Sünde noch gar nicht so viel gehört haben, nicht dieses Gefühl haben von, ich habe etwas getan und nun muss ich die Konsequenzen tragen. Und wir haben einige solcher Begebenheiten in der Bibel, wo auch sowas ist. Da sündigen Menschen und komischerweise liest man das und manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen sehen nicht mal, was für Konsequenzen da sind, weil die Bibel zwar die Konsequenzen aufzeigt, aber wir haben verlernt, sie zu sehen. Weil da eben nicht heißt, und Gott strafte oder das ist böse, sondern das steht einfach so da. Aber dann gibt es auch Geschichten und so eine habe ich euch heute mitgebracht, ich will es nicht Geschichte nennen, Begebenheit, wo Sünde wirklich weitreichende Konsequenzen hatten. Und unser Thema heute ist: Sünden haben kurze Beine, aber große Konsequenzen. Und den Text, den ich euch heute mitgebracht habe, der steht im 2. Samuel-Buch, im 11. Kapitel, die ersten 5 Verse. 2. Buch Samuel, das 11. Kapitel, die ersten 5 Verse. Wir lesen zusammen. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rab. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwanderte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrten wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger. Das war eine fette rote Ampel. Und für viele, wenn die das lesen, sie denken, die Sünde beginnt dort, wo er die Frau sieht und ihr nicht widerstehen kann. Aber eigentlich beginnt es schon viel früher. Denn die ersten Zeilen, die dort stehen, sie stehen nicht ohne Grund da. Alle ziehen in den Krieg, oder besser gesagt, er lässt sie in den Krieg ziehen und er selbst bleibt zu Hause. Und abends erhebt er sich vom Lager. Was hat David die ganze Zeit gemacht? Eigentlich als König, zumindest in Israel, hätte er nicht zu Hause bleiben dürfen, erstens. Sondern er hätte mit seinem Volk in den Krieg ziehen sollen. Das heißt, er hält sich an einem Ort auf, wo er im Moment zumindest nicht hingehört. Und wie hat er den Tag verbracht? Wir wissen es nicht, aber dieses abends erhob er sich von dem Lager und ging spazieren. Das zeigt eigentlich, er tut eigentlich nicht das, was er tun soll. Dort beginnt es. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir eigentlich auch oft erfahren. Sünde geschieht oder wir sündigen, wir verhalten uns falsch oft, nicht erst in diesem Augenblick, sondern es beginnt schon viel früher, weil wir uns irgendwo aufhalten, wo wir nicht hingehören. Oder weil wir vielleicht etwas tun, wo wir sagen, wir wissen eigentlich, das bringt uns an unsere Grenzen. Und ein Mann hat mal gesagt, ich lese euch ein Zitat vor, Kay Arthur war das, glaube ich, die Sünde wird sie weiterbringen, als sie je erwartet hätten. Sie wird sie länger dort festhalten, als sie je vorhatten. Und sie wird sie mehr kosten, als sie je zu zahlen bereit waren. Das erlebt David hier. Und was glaubt ihr, was David, der Mann Gottes, oder wie die Bibel ihn auch beschreibt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, was tut er wohl jetzt? Er wandert wahrscheinlich durch seinen Palast und denkt sich, oh Mann, was soll ich tun, was soll ich tun? Wie kann ich das verbergen? Wie kann ich, oder was kann ich tun, damit das nicht auffällt? Und er hat eine wunderbare Idee. Es ist doch Krieg und ihr Mann ist doch im Krieg. Das heißt, er ist gar nicht zu Hause. Ich lasse ihn einfach kommen und er soll nach Hause kommen. Und was tut er, wenn er nach Hause kommt vom Krieg? Natürlich will er das Leben feiern und genießen. Er wird sich zu seiner Frau begeben und ich kann es verheimlichen. Und er lädt diesen Uriah ein und dieser Uriah will aber nicht nach Hause. Er legt sich da beim Palast hin, da wo die anderen Diener und sonstiges leben und er will nicht nach Hause. Und also David sagt, hey, was soll das? Geh nach Hause, los, 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 mein Plan geht schief. Da sagt er, nein, nein, wie könnte ich nach Hause gehen und mein Leben genießen, während dort Krieg ist, während mein Kriegsherr und meine Waffenbrüder in dieser Schlacht sind. Nein, das kann ich nicht tun. Also er weiß, wie er sich zu verhalten hat, im Gegensatz zum König. Und David hat schon wieder ein Problem. Sein Plan ist schiefgelaufen. Was kann ich denn, was soll ich tun? Und David hat wieder eine Idee. Er schreibt einen Brief an den Hauptmann, an den Heerführer und sagt, dieser Uriah, stell ihn an die absolute Kampffront. Also da, wo es richtig, richtig heiß hergeht. Da, wo die meisten sterben. Und er faltet diesen Brief, versiegelt ihn und als Postboten wählt er den Todgeweihten. Er gibt diesen Brief dem Uriah und sagt, diesen Brief bring zu deinem Feldherrn. Das heißt, Uriah überbringt sein eigenes Todesurteil und tatsächlich genau das geschieht. Er wird an die vorderste Front gestellt und er kommt um. Das heißt, David ist nun nicht mehr nur ein Ehebrecher, er ist nun auch ein Mörder. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, so sagt es die Bibel. Und das ist das Faszinierende an der Bibel und für mich übrigens einer der Hauptgründe, warum ich so sehr auf dieses Wort vertraue. Sie verheimlichen nichts, sie beschönigen nichts. Auch wenn die Bibel sagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und wir werden noch sehen, warum, schreibt sie auch, was für ein Sünder dieser David ist. Das ist übrigens, wie Sünde immer funktioniert. Das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel, als Adam und Eva sündigen und als Gott dann fragt, was ist los, was ist passiert? Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Kein Einsehen, sondern man versucht, die Sünde zu bedecken, zu verdecken. Bloß niemand darf es erfahren. Und seien wir mal ehrlich, so geht es doch auch uns. Wir wollen unsere Sünde auch verstecken und bedecken. Und es braucht erstmal einiges, dass es aufgedeckt wird. Und David geht sogar hin und heiratet diese Frau. Nachdem sie selbstverständlich getrauert hat. Und das Interessante, und auch das ist etwas, Sünden haben Konsequenzen. Es scheint, dass Davids Plan aufgegangen ist. Die erste Konsequenz ist, wie weit David gehen musste, damit die Sünde vermeintlich verdeckt ist. Aber diese Sünde hat wirklich weitreichende Konsequenzen. Viel, viel mehr, als er sich das jemals gedacht hat. Das heißt, die Folgen der Sünde, vor allen Dingen der unvergebenen Sünde, das Erste, was David erlebt, das ist, wie Johannes schon gesagt hat, wie er in Psalmen verarbeitet. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 32, in den Versen 3 bis 4, dort heißt es, als ich es verschwieg, die Sünde, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Er beschreibt hier, dass die Sünde für ihn eine Last wird, eine Last, die auf ihm liegt. Und er spürt es sogar körperlich. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir fühlen können. Manche Sünden, die haben wir ganz schnell vergessen. Aber es gibt Sünden, die belasten uns. Und das geht so weit, dass Menschen teilweise krank davon werden. Körperlich, seelisch, dass sie einfach nicht mehr können. Bis zu diesem Punkt kann Sünde einen führen, wenn sie nicht bekannt, nicht vergeben wird. Und das erlebt David. Er beschreibt es auf eine unglaubliche Weise. Ja, meine Knochen vertrocknen. So beschreibt er es. Das sind Konsequenzen der Sünde, der unvergebenen Sünde. Eine Sünde, die man versucht zu bedecken. Aber auch vergebene Sünden haben Konsequenzen, die wir später noch sehen wollen. Und jetzt könnte man sagen, okay, wie kann das sein, dass dieser Mann als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird? Und das hat einen bestimmten Aspekt, denn Gott bleibt dort nicht stehen. Er sagt nicht, ja, dein Plan ist halt aufgegangen, schön, sondern er hat etwas vor. Sünde muss aufgedeckt werden. Und wenn David nicht bereit ist, das selbst zu tun, dann wird es Gott für ihn tun. Und so schickt er einen Propheten, Nathan, er soll diesem Mörder sagen, was er getan hat. Die Sünde aufdecken. Ganz schön mutig. Also wenn einer bereit ist zu morden, um seine Sünde zu verdecken, und einer kommt, um ihm zu sagen, dass es Sünde ist, das ist mutig. Und er geht hin und er macht es sehr, sehr klug. Er erzählt ihm ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte. Aber er tut so, als wäre das wirklich passiert, und er beschreibt, wie ein Mann, der nur ein einziges Schäfchen hat, ein ganz armer Typ, und er liebt dieses Schaf, er umsorgt es, er nimmt es mit in sein Bettchen. Ja, so sehr liebt er es und er kümmert sich drum. Und daneben, der Nachbar, er ist wirklich unglaublich reich. Er hat ohne Ende Schafe, Ziegen, alles, was er braucht. Also er ist unermesslich reich. Und als er dann Besuch bekommt, dieser reiche Mann, da ist es ihm zu schade, sein Vieh zu schlachten. Und er geht zu diesem Nachbarn, nimmt ihm sein einziges Schaf weg und schlachtet es, um den Gast zu bewirten. Und als David diese Geschichte hört, da wird er wütend. Er ist außer sich vor Zorn und schreit, dieser Mann ist des Todes. Dieser Mann hat den Tod verdient. Wie kann er sowas nur tun? Und was bekommt er als Antwort von dem Propheten? Du bist der Mann. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Du bist dieser Mann. Und jetzt überlegt euch mal diese Geschichte. Ja, das ist keine schöne Geschichte. Aber es war nur, in Anführungsstrichen, ein Schaf, auch wenn es das Einzige war, das er hatte. Das, was David getan hat, war unermesslich größer, schlimmer. Und David weiß, er hat dafür den Tod verdient, sogar per Gesetz. Und was tut David? Hat er eine Ausrede? Findet er eine Eva, der Schuld, oder noch besser, Gott, dem er die Schuld zuschieben kann? Oder Bathseba, was badet sie da auch nackt da draußen? Was kann er denn dafür? Findet er eine Ausrede? Nein. Er ist an den Punkt gekommen, oder Gott hat ihn an den Punkt gebracht, wo er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe mich am Herrn und an diesen Menschen versündigt. Er sucht keine Ausrede, sondern er bekennt seine Schuld. Besser spät als nie. Und der Prophet sagt ihm, weil du bekannt hast, weil du die Sünde bekannt hast, musst du nicht sterben. Gott ist gnädig. Sogar per Gesetz müsste er eigentlich sterben. Nicht nur für den Ehebruch, sondern erst recht für den Mord. Für den Mord waren sogar per Gesetz die Verwandten, hatten die Erlaubnis, ihn theoretisch zu töten. Und er darf leben. Das ist die Gnade Gottes. Warum? Weil er Buße tut, weil er sich Gott zuwendet und sich seinem Gericht aussetzt und sagt, ich habe gesündigt. Ich habe nichts vorzuweisen als Entschuldigung. Und Gott ist ihm gnädig. Aber Konsequenzen der Sünde bleiben auch, nachdem sie vergeben sind. Und es gibt in seinem Fall sogar zwei weitreichende Konsequenzen. Eins dieser Konsequenzen ist, dass dieses Kind, dieses uneheliche Kind, sterben muss. Und nicht, dass wir uns missverstehen, Gott bestraft dieses Kind nicht. Das Kind hat nichts verbrochen. Aber David hat es. Und David muss lernen. Und auch wir müssen lernen. Und das ist unser Problem. Wir finden Sünde oft als Banalität. Wir empfinden das gar nicht schlimm, weil wir oft nicht die Konsequenzen erleben. Oder manchmal erleben wir Konsequenzen, aber wir haben verlernt, diesen Zusammenhang zu sehen zwischen meinen Taten und den Folgen. Wir denken, hey, wieso passiert mir das? Gott, warum lässt du denn sowas zu? Warum ist mein Leben, geht so den Bach runter? Das deine Liebe zu mir? Aber wir sehen nicht, dass unsere Handlungen, unsere Entscheidungen uns an diesen Punkt geführt haben und es nicht Gott war, der uns dahin gebracht hat. Das tut David nicht. Und das ist eine Konsequenz und das ist wirklich eine schreckliche Konsequenz. Und eine weitere, ich kann sie nicht dagegen abwiegen, was schrecklicher ist, aber sie hat noch viel weiterreichende Konsequenzen. Denn es heißt in 2. Samuel 12, dass der Prophet sagt, das Schwert wird nicht von deinem Hause weichen. Also David hat Blutschuld auf sich geladen und er wird diese Blutschuld bezahlen. Oder viel schlimmer noch, seine Familie wird es bezahlen. Und wir erleben tatsächlich, er sagt auch übrigens, dass ihm seine Frauen genommen werden. Wir erleben tatsächlich, dass sein eigener Sohn ihn betrügt und ihm seine Frauen nimmt. Wir erleben, dass seine Kinder sich gegenseitig hinmorden, sich gegenseitig Gewalt antun. Wir erleben, wie das geschieht und David tut nichts. Und da merken wir, Sünden, unsere Sünden, müssen manchmal sogar unsere Kinder ausbaden. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott sagt, ich bestrafe auch noch deine Kinder, sondern es hat damit zu tun, dass sie von uns lernen. Es hat damit zu tun, dass David, wenn Dinge geschehen in seinem Haus, nicht reagiert, ganz oft. So wird zum Beispiel seine Tochter von ihrem eigenen Halbbruder verführt und später links liegen gelassen. Und der andere Bruder bringt ihn daraufhin um, aus Hass, was er seiner Schwester angetan hat. Und so geht es weiter. Also das Schwert, das Blut weicht nicht von seinem Haus. Das ist Folge von Sünde. Und ich glaube, wenn wir unser Leben betrachten, wenn wir uns die Gesellschaft betrachten, dann erleben wir genau das. Selbst wenn Menschen nicht mal wissen, was Sünde bedeutet, selbst wenn sie nie zugeben würden, dass das falsch ist, sondern so ist eben das Leben. Der Partner hat mir nicht mehr gepasst. Die Ehe war nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe jetzt einen neuen Partner. Wir haben jetzt eine Patchwork-Family. Das ist doch super, wir leben zusammen. Aber die Konsequenzen tragen die Kinder. Dass die Gesellschaft nicht mehr bindungsfähig ist, das ist nicht von ungefähr, das kommt von unseren Handlungen. Und niemand in der Gesellschaft würde das als Sünde, als Fehlverhalten bezeichnen, sondern das ist ganz normal. Aber die Bibel sagt, das ist erstens Sünde, zweitens, das sind die Folgen dieses Handelns. Das erlebt er. Und ich glaube, das sollte uns wirklich eine Lehre sein, das sollte mir wirklich eine Lehre sein, wie wir über Sünde denken. Gott hasst Sünde und wir sollten vor der Sünde fliehen. Wir sollten uns der Sünde nicht aussetzen. Und die Sünde mag so klein sein, es kann eine kleine Lüge sein, aber was folgt auf diese kleine Lüge? Meistens eine weitere Lüge, denn die Lüge will verborgen werden. Und das geht so weit, dass wir Lug und Betrug an der Tagesordnung ist, nur um nicht sagen zu müssen, ja, ich habe dich belogen. Oder ja, ich habe das getan oder eben nicht getan. Und die Bibel ist voll davon, wie die Sünde Konsequenz hat. So bringt zum Beispiel schon nach den ersten paar Seiten der Bibel ein Bruder den anderen um. Sünde hat Konsequenzen. Und zum Glück müssen wir hier aber nicht stehen bleiben. David darf leben. Und das hat damit zu tun, dass er sich Gott zuwendet. Denn das Ziel Gottes ist Wiederherstellung. Das heißt, wenn wir sündigen, dann ist nicht alles verloren. Sondern auch wenn wir oft die Konsequenzen tragen müssen, Gott ist gnädig. So wie er David gnädig ist. Das heißt, Gott will wiederherstellen, aber Sünde muss aufgedeckt werden. Und Sünde muss bekannt und vergeben werden. Das sehen wir, dass David das genau das tut. Deswegen ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes, das sind nicht Menschen, die nie sündigen, die nie etwas falsch machen, denn solche Menschen gibt es gar nicht. Sondern Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind die, die ihre Sünde bekennen, die vor Gott kommen und sagen, ich habe gesündigt, ich brauche deine Gnade. Das heißt, Menschen, die zerbrochenen Herzens sind. Und auch das ist etwas, was David aufarbeitet. Mal sehen, ob ich den Psalm finde. Weiß nicht mehr, ob ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, Psalm 51, ja. Psalm 51, die Verse 12 bis 14. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir vom Neuen einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm mir deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Also jemand, der sich Gott zuwendet. Und in Vers 34, 19 lesen wir, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Was bedeutet zerbrochenen Herzens? Es bedeutet, dass da jemand ist, der sich Gott zuwendet mit seiner Schuld, der offen vor Gott ist, der sein Herz und seine Schuld bekennt. Der auch anerkennt und bekennt, ich bin von dir abhängig, von deiner Gnade, von deiner Vergebung bin ich abhängig. Ohne dieser Gnade und der Vergebung kann ich nicht leben, dann vertrocknen meine Knochen. Das heißt, wer sich Gott zuwendet, der findet Vergebung, der findet Heilung. Und damit meine ich nicht, dass wir keine Schmerzen mehr haben, sondern seelische Heilung, Vergebung der Sünden. Der findet Ruhe, Gnade und vor allen Dingen, er findet Rettung. Das ist das, was wir in Jesus Christus haben. Er ist, hat deswegen sein Blut vergossen. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, also wer sagt, dass Sünde nicht so schlimm ist, der macht das Blut und die Tat Christi klein. Denn wenn Jesus gesagt hat, mein Blut wurde vergossen für jede Sünde, noch für die noch so kleinste, dann gibt es keine Sünde, die nicht schlimm ist. Jede Sünde, sagt die Bibel, führt zum Tod. Und manchmal, wie gesagt, ist unsere Sünde wie so eine Ampel. Wir fahren drüber, keiner hat es gemerkt, nicht mal wir vielleicht. Und dann sagen wir, ist doch gar nicht schlimm. Aber Jesus sagt, für diese Sünde bin ich ans Kreuz gegangen. Und diese Sünden haben Konsequenzen. Auch die kleinsten Sünden haben Konsequenzen. Und sei es auch nur, dass meine Kinder dieses Verhalten lernen, an den Tag legen und ich sie auch noch dafür bestrafe. Wie können sie sich so verhalten? Das ist warum, oder einer der Gründe, warum wir uns von der Sünde fernhalten sollten. Auch von den Dingen oder von den Umgebungen, wo wir nicht hingehören. Wo wir eigentlich wissen, mag sein, dass das nicht schlimm ist, aber hier werden wir an den Punkt gebracht, wo wir auf einmal sagen, die Sünde hat mich viel weiter getrieben, als ich es jemals vorhatte. Sie hat mich viel länger bleiben lassen, als ich jemals wollte. Und sie hat mich viel mehr Konsequenzen gekostet, als ich je vorhatte zu zahlen. Sünde zerstört, aber Jesu Blut reinigt und rettet. Und wenn du ein Mann nach dem Herzen Gottes und eine Frau nach dem Herzen Gottes sein willst, dann bekenn die Sünde vor Gott, komm ans Kreuz. Und wenn du diese Ruhe, diesen Herrn noch gar nicht kennst, auch diese Möglichkeit hast du. Jesus hat sein Blut auch für dich vergossen und du darfst zu ihm kommen und er wird dir Ruhe geben. Er wird dir deine Sünden vergeben. Das ist, was wir glauben und was wir hoffen. Und das ist, was ich dir heute zusprechen will. Bekenne deine Schuld und er wird treu und gerecht sein und er wird sie dir vergeben. Und du wirst Ruhe bekommen.